Fußball ist eine Branche, wo sehr viel Geld fließt. Wir machen das jetzt seit 20 Jahren und haben auch noch nie 1 Euro verloren. Wenn du jetzt international spielen möchtest, ob das jetzt Conference League ist, Europa League oder Champions League, musst du nachweisen, dass du deine Transferverbindlichkeiten bezahlt hast und auch bezahlst, 3-mal im Jahr. Mit 20 Millionen Anleihe machen wir 60 bis 80 Millionen Neugeschäft. Ja. Finde ich, dass die 8% 3 Jahre gut für einen Anleger sind und auch gut für uns passen.
Servus und herzlich willkommen in einem neuen Video der Mission Money. Und wir haben ja die letzten Wochen schon mal angefangen, uns auch mal verstärkt um alternative Investments und Assetklassen uns zu kümmern, weil jeder hat sein super globales ETF-Depot und dann wird es auch irgendwie schnell langweilig und ein bisschen Salz wollen wir auch in die Suppe reinbekommen. Heute kümmern wir uns mal um, naja, ich will sagen, die zweitschönste Nebensache der Welt, nämlich um König Fußball. Und Spoiler vorneweg, keine Angst, es geht nicht um Fußballaktien, deren Entwicklungen sich in aller Regel ja nicht so wirklich mit der wirtschaftlichen Entwicklung der Vereine zusammenhängt, sondern es ist dann doch eben sehr viel mehr Fankult. Nein, wir reden über das Fußballgewerbe an sich und hinten raus auch noch darüber, wie man eventuell tatsächlich hier unter Umständen auch mit investieren kann und ein bisschen Rendite sich ins Depot holen kann, eine nicht unerhebliche Rendite. Hier zu Gast ist jemand, der zumindest die Geschäftsseite vom Fußball deutlich besser versteht als ich. Deswegen begrüße ich ihn hier zum ersten Mal. Er ist Gründer und Vorstand von Score Capital. Herzlich willkommen bei uns auf dem Kanal, Stefan Schnippe.
Peter, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich.
Freue mich auch sehr. Zum Hintergrund, du bist seit über 20 Jahren eigentlich im Fußballgewerbe, ohne dass man dich je in der Sportschau gesehen hat, vermutlich.
Das war auch mein Ziel in der Sportschau, nicht aufzutauchen, aber in der Tat, ich bin seit 20 Jahren im Fußball tätig und wenn ich ehrlich bin, mein Vater hat mich eigentlich dort reingebracht vor 20 Jahren.
Ja. Ist das tatsächlich so? Ja, den Teil kannte ich noch nicht.
Ja, den Teil habe ich dir noch nicht erzählt, den habe ich mir vorbehalten für den Podcast.
Okay, ja, dann will ich das vorneweg wissen, bevor wir uns ums Geschäft kümmern, wie das kommt.
Also nachdem ich meine Banklehre gemacht habe, habe ich studiert. Ja. Und zu der Zeit war mein Vater für die UEFA tätig, hat dort Trainingslager veranstaltet, für internationale Trainingslager für Vereine. Und sein Markenzeichen war in der Tat, dass jedes Trainingslager einen persönlichen Betreuer bekommen hat. Er hatte 3 Söhne damals, ja, und konnte damit auch 3 Trainingslager gleichzeitig veranstalten. Ja, und das war mein Zugang zum Fußball.
Okay.
Dann gut, dann Studium abgeschlossen, damals dann bei der Bank eingestiegen, mit dem Fußball nicht mehr viel zu tun gehabt. Und dann hatte ich die Gelegenheit, nochmal einzusteigen in den Fußball und habe die dann auch ergriffen, weil ich letztendlich durch die Beziehung von meinem Vater die ersten Schritte in den Fußball gemacht habe. Mhm. War zwar damals nur Mädchen für alles in so einem Trainingslager, aber es hat natürlich riesig Spaß gemacht.
Das stimmt, ja. Und dann kam dann irgendwann die Bankerseite dazu und deswegen sage ich auch die andere Seite und nie in der Sportschau. Was würdest du sagen, wie sehr hat sich das Fußball als Geschäft in den letzten, zumindest seit du es beruflich machst, in den letzten 20 Jahren verändert? Da waren schon sehr große Evolutionsschritte drin, ne?
Also der Fußball hat sich schon sehr verändert. Also nicht das Spiel natürlich, aber das Drumherum. Ich glaube, allein die letzten 10 Jahre haben sich die Umsätze, die Einnahmen der Fußballvereine verdoppelt. Diese Kommerzialisierung ist vorangeschritten. Aber auch um das Spiel herum haben sich die Strukturen professionalisiert. Ich weiß es nicht ganz genau, aber Bayern München hat sicherlich 800 Mitarbeiter, Dortmund 500 Mitarbeiter. Ja. Das sind mittlerweile mittelständische Unternehmen, die professionell geführt werden. Die Unternehmen machen... Real Madrid hat letztens veröffentlicht, dass sie 1 Milliarde Umsatz machen. Ja. Das macht man nicht mehr mit einer kleinen Struktur, sondern dahinter stehen richtige Unternehmen, die professionell geführt werden mit all den Management-Tools, die man braucht, was um den Fußball entstanden ist. Ja. Und ich glaube, Fußball heute, sagen wir, von der Organisation, von der Professionalität ist nicht zu vergleichen wie Fußball noch vor 10 oder 20 Jahren. Da gab es eine wahnsinnige Entwicklung, die natürlich auch der Tatsache geschuldet ist, dass Fußball eine Industrie ist mit 14, 15 Milliarden Euro Umsatz im Jahr. Also das sind ganz andere Dimensionen heute.
Da kommen wir gleich nochmal so ein bisschen ausführlich dazu. Vielleicht, um die Leute ein bisschen abzuholen, was redet der da? Was machst du eigentlich mit Score Capital? Das ist vielleicht mal so ein einfacher Einstieg, warum klar ist, dass du weißt, wovon du da redest.
Also die Score Capital ist ein weltweit tätiger Transferfinanzierer.
Ja.
Wenn man jetzt diese Transfersummen in der Presse sieht mit 10, 20, 30, manchmal sogar 50 Millionen, 100 Millionen Euro, die werden in der Regel nicht auf einmal bezahlt. Auch die großen Vereine bezahlen die nicht sofort, sondern die werden im Grunde in Raten bezahlt. Also nehmen wir mal einfach 30 Millionen, dann werden 10 Millionen bei Abschluss des Transfervertrages bezahlt und die anderen 20 Millionen in ein oder zwei Jahren oder in ein oder zwei Jahresraten. Und wir gehen dann als Bindeglied quasi in diesen Transfer hinein und kaufen die ausstehenden Raten an.
Ja.
Der Verein, der den Spieler verkauft hat, kriegt dann von uns das Geld sofort. Der Verein, der den Spieler kauft, kann gemäß dem Ratenplan des Transfervertrages den Spieler quasi bezahlen, sodass wir für beide Seiten eine Win-Win-Situation erzeugen. Der verkaufende Verein hat die Liquidität sofort, wenn er sie braucht, und der kaufende Verein kann sich über eine gewisse Zeitdauer Zeit lassen, den Transfer zu bezahlen.
Genau. Und ihr schneidet euch quasi ein kleines Stückchen von der Summe logischerweise raus, weil ihr erinnert euch ja natürlich auch nicht nur von Luft und Liebe und Fußballtickets.
Also der kaufende Verein zahlt uns diese 20 Millionen über die Zeitdauer und der verkaufende Verein kriegt ein wenig weniger wie die 20 Millionen.
Das dazwischen schneidet ihr quasi raus. So. Und jetzt kommt natürlich die Besonderheit an der ganzen Geschichte noch. Ihr haltet jetzt nicht einen riesengroßen Strauß an Transferverpflichtungen oder an Transferforderungen, muss man sie richtigerweise sagen, bei euch hier in München in den Büchern. Das wäre relativ risky.
Ja, wir versuchen im Grunde, oder ich sage es anders, wir sind keine Bank und wir wollen auch nicht wie eine Bank agieren, dass wir uns ein möglichst großes Buch aufbauen, sondern wir verstehen uns als Händler. Also wir kaufen eine Forderung und verkaufen sie wieder an Banken, Versicherungen, an den Kapitalmarkt und sind im Grunde dazwischen. Und unser Ziel ist es, durch den Verkauf und Kauf und Verkauf einen möglichst hohen, risikolosen Ertrag zu generieren, weil wir quasi das Risiko auch weitergeben an den dann kaufenden Partner, der uns die Forderung abkauft.
Ja.
Also wir wollen im Grunde das, unser Vermögen, was wir haben, 3 bis 4 Mal im Jahr umschlagen.
Ja,
und daraus generieren wir bei jedem Umschlag eine Marge und daraus kommt dann die Ertragskraft der Score. Wenn wir im Gegensatz zu einer Bank suchen wir nicht dieses große Buch und haben dementsprechend auch nicht die Risiken, die man dann auf der Bilanz hat. Wobei ich muss dazu sagen, wir machen das jetzt seit 20 Jahren und haben auch noch nie 1 Euro verloren.
Ja, also das ist, und das fand ich durchaus verblüffend, als wir vor ein paar Wochen uns mal länger unterhalten haben, dass bei all den Transaktionen, die ihr gemacht habt, das waren nicht wenige, kann man so sagen, nicht einmal eine ausgefallen ist. Das ist durchaus überraschend über den Zeitraum von 20 Jahren. Weil den ein oder anderen Verein, auch ja, es ist alles professioneller geworden im Fußball, aber hier und da stellt es halt doch mal einen auf. Ist jetzt nicht so, dass nicht der ein oder andere Verein mal ein bisschen über seine Verhältnisse drüber geht.
Ja, Peter, das ist richtig. Aber wenn du mal siehst, die letzten 20 Jahre gab es aber auch keine Insolvenz eines Profivereins, der in der ersten oder zweiten Liga gespielt hat.
Ja,
also oftmals in der Öffentlichkeit wird der Fußball als sehr, also auf jeden Fall atmosphärisch, aber auch nicht so professionell dargestellt. Aber im Endeffekt ist kein Verein in den großen Ligen über die letzten 20 Jahre in die Insolvenz gegangen. Es gab immer mal Schwierigkeiten, aber die Vereine haben diese Schwierigkeiten immer gelöst.
Ja. Oder manchmal gab es ja auch eine, sagen wir mal, kommunalpolitische Hilfestellung,
nennen wir es mal höflich so.
Ja, aber ich erinnere da an spanische Ecken.
Ja, ich glaube, das kommt öfters vor, als wir uns das vorstellen können, auch hier in Deutschland, dass die Kommunalpolitik mal eingreift, um einen Fußballverein zu halten.
Ja.
Es ist aber auch so, natürlich, so ein Fußballverein hat für eine Region einen enormen wirtschaftlichen Stellenwert.
Ja. Ja.
Ich denke, besonnen da mitzuhelfen, wenn es eine Notlage gibt, ist auch opportun, weil der Wirtschaftsfaktor Sport, ich nehme jetzt mal einfach mal ein Beispiel, Gelsenkirchen, Schalke,
ja.
Wenn in der Veltins Arena kein Fußball mehr gespielt wird, dann merkt das die Region, ja, die ja so viel auch nicht mehr hat.
Nichts gegen Gelsenkirchen, kein No-Hate, aber
nein, also
es wird lange nicht so viel los sein in Gelsenkirchen, genau. Ohne Schalke.
Aber man darf das, Fußball ist wesentlich professioneller strukturiert und reguliert, als man sich das von außen betrachtet vorstellen kann. Um den Transferbetrieb an sich gibt es eine Art Schutzschirm,
ja,
der schützt dich auch vor Ausfällen. Das heißt, die FIFA, die UEFA, aber auch die nationalen Verbände, die achten sehr darauf, dass die Fußballvereine ihre Transferverbindlichkeiten bezahlen. Wenn du jetzt international spielen möchtest, ob das jetzt Conference League ist, Europa League oder Champions League, musst du nachweisen, dass du deine Transferverbindlichkeiten bezahlt hast und auch bezahlst, dreimal im Jahr.
Ja.
Und das führt natürlich dazu, dass diese Verbindlichkeiten in jedem Fall bezahlt werden.
Ja. Also ich greife da ganz kurz ein, weil das, glaube ich, viele nicht wissen. Ich wusste das so im Detail auch nicht. Sonst bist du sofort raus aus dem internationalen Geschäft. Ne? Du verlierst sofort deine Lizenz.
Ja, sonst bist du raus. Also wenn du deine Transferverbindlichkeiten nicht bezahlst, dann kriegst du nicht die Zulassung fürs nächste Jahr.
Ja.
Also wenn du aktuell spielst, spielst du, aber fürs nächste Jahr nicht. Also und wenn du die Zulassung nicht hast, ich meine, dann entziehst du dir auch die Geschäftsgrundlage und das wirst du nicht machen.
Ja.
Und so gesehen, wir haben diesen Schutzschirm, der uns absichert. Den gab es vor 20 Jahren noch nicht. Ja, den hat man die letzten Jahre aufgespannt. Gab es ja anfänglich die Financial Fairplay Regeln, jetzt gibt es die neuen Financial Sustainability Rules, wo sehr darauf geachtet wird, dass der Fußball wirtschaftlich stabil geführt wird. Und ich meine, wir machen Fußball und das seit 20 Jahren. Wir können das. Wir haben eine Kreditabteilung oder eine Research-Abteilung, die jeden Tag nichts anderes macht, als Fußballvereine zu analysieren.
Ja.
Das heißt, es gibt natürlich schon auch eine bewusste Auswahl.
Ja.
Ja, also wir wollen speziell in den Top 5 Ligen, also England, Deutschland, Spanien, Italien und Frankreich unsere Debitoren, unsere Forderungen haben und achten natürlich auch auf gewisse Themen. Wir haben ein eigenes Bilanzrating entwickelt, das ist auch einzigartig. Wir haben eine Bilanzdatenbank mit 2500 Einzelabschlüssen, die wir nach links, rechts, oben, unten analysieren können. Also wir können das Risiko einschätzen.
Und quasi, das ist auch euer Hauptgeschäft. Ihr nehmt eigentlich quasi überwiegend oder ausschließlich aus den großen, also aus den Big Five in Europa, wenn man es so sagen will, Forderungen auf. Und da schwerpunktmäßig auch Erste Liga.
Wir machen Erste Liga. Peter, es ist im Grunde so, im Transferbereich, die Erste Liga kauft Spieler.
Ja.
Also die zweite Liga auch, aber halt nicht in dem Umfang wie die erste Liga. Das heißt, per se, wer sind die kaufenden Vereine? Und die kriegst du auch ins Depot. Also Liverpool, Man City, die kriegst du ins Depot, ja. Oder in deinem Bestand, ins Portfolio. Und so gesehen, wir konzentrieren uns auf diese fünf großen Ligen und außerhalb der fünf großen Ligen auf Vereine, die nachhaltig international spielen, weil da haben wir dann auch den Schutzschirm. Und das ist ganz interessant, wird ja auch in der Öffentlichkeit unterschiedlich diskutiert mit diesem dritten Wettbewerb, der Conference League.
Ja.
Und jetzt seit neuestem auch mit der Ausweitung von 32 auf 36 Mannschaften. Wir haben jetzt drei Wettbewerbe mit je 36 Mannschaften. Dazu müssen ja auch alle die möglicherweise international spielen, die Auflagen der UEFA erfüllen.
Ja.
Das heißt, allein durch den dritten Wettbewerb kommen diese Regeln wirklich massiv auch in die gesamten Strukturen in Europa rein, was uns gut tut.
Also auf gut Deutsch, es trifft eben in jedem Land deutlich mehr Vereine jetzt, dadurch, dass jeder irgendwie ein bisschen internationale Luft schnuppern darf oder sich zumindest mal Hoffnungen drauf macht, dass er schnuppern darf.
Ja, also weiß ich nicht ganz genau, aber in Deutschland, ich glaube, die ersten 7 oder 8 können international spielen, je nachdem, wie es läuft. Das heißt, die ersten 10 oder 12 müssen die Auflagen erfüllen. Ja. Bei 18 Mannschaften können es gleich alle erfüllen. Ja. So, und das ist gut, ja.
Und du musst natürlich auch dazu sagen, ihr, die Vereine, von denen ihr euch die Forderungen quasi holt, also die Vereine, die die Spieler abgeben, das sind natürlich jetzt nicht alle nur hier aus den Top 5. Das würde fast keinen Sinn machen. Ne?
Ja, also wir, wie gesagt, unsere Debitoren, wo wir die Forderungen haben, die an uns bezahlen müssen, da ist der Schwerpunkt in den Top 5 liegen.
Ja.
Aber wir kaufen die Forderungen weltweit ein. Südamerika ist ein sehr starkes Exportland für Fußballspieler.
Genau,
Türkei, also der Markt, unser Markt ist weltweit, aber die Schuldner konzentrieren sich auf Europa.
Okay, aber das ist schon, also Südamerika natürlich extrem wichtig, Argentinien und natürlich Brasilien, logischerweise wissen wir alle. Türkei auch natürlich auch so ein Riesenthema, also alles, was so viele junge Talente ausbildet und sie dann in den Wilden Westen sozusagen schickt. Ne? Mhm. Das ist schon so das Hauptgeschäft.
Ja, ich meine, es gibt da eine traditionelle Verbindung zwischen Brasilien und Portugal.
Ja.
Ja, also
naturgemäß,
wegen der Sprache und auch gemeinsame Historie. Ja, und Portugal akquiriert viele Spieler in Brasilien, bildet sie dann in Portugal aus und verkauft sie weiter nach in Europa.
Ja, in die größeren Ligen.
Ja, und du musst natürlich, wenn du Teil dieses Transfermarktes bist, musst du natürlich diese Verbindung auch bespielen können. Ja. Also Argentinien, Spanien, das sind so Themen. Und sagen wir, diese südamerikanischen Länder, natürlich verkaufen die auch direkt an große Vereine zu mittlerweile guten Transfersummen. Aber in der Regel ist es so, dass ein Spieler nach Spanien oder nach Brasilien transferiert wird und dann von Brasilien oder Spanien dann weiterentwickelt wird.
Weiterentwickelt wird und dann Richtung England oder so, dann weiter marschiert.
Genau.
Und das fand ich ganz interessant, weil du das auch gesagt hast, du musst natürlich auch diese, sagen wir mal, großen Unterschiede in der sagen wir, kulturellen Unterschiede. Ja, da haben wir natürlich, wir haben viel drüber gesprochen, wir werden jetzt nicht alle Geschichten davon erzählen. Aber ich finde den Gedanken, es ist schon natürlich nicht ganz unwichtig, dass man so ein bisschen die kulturellen Unterschiede in diesem Geschäft auch kennt. Ne? Deswegen habt ihr ja auch vor Ort Leute sitzen, die da so ein bisschen, also, sagen wir mal, die kulturelle Brücke schlagen. Ja?
Ich sage ja immer so schön, der Fußball ist ja die einzige Branche, die weltweit nach den gleichen Regeln spielt.
Ja.
Das Fußballfeld ist in Argentinien und in Europa mehr oder weniger gleich groß. Jeder spielt mit 11 Personen. Ja, also die Regeln durch die FIFA sind weltweit gleich.
Ja.
Ja, aber trotzdem gibt es natürlich, auch wenn die alle gleich Fußball spielen, gibt es natürlich Unterschiede. Ja, die Menschen sind unterschiedlich. Sag mal, die Südamerikaner, da gibt es große Vereine. Ja, die werden gut geführt, aber anders wie hier.
Ja.
Ja. Da ist es immer gut, wenn du jemanden vor Ort hast, der, ja, wie sagt man das, ein Local ist.
Ja. Ja,
wir haben ja, mein Kollege und ich haben ja 2016 die Score gegründet, nachdem wir lange für eine Bank das Geschäft gemacht haben.
Ja.
Und wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen im Grunde weltweit mit Score-Leuten arbeiten, mit unseren Repräsentanten, die, ja, auch vielleicht mal die Unterschiede übersetzen. Ja, der Argentinier agiert anders wie der Deutsche.
Ist er etwas emotionaler unterwegs, so kann man es sagen. Ist nicht negativ erstmal
pauschal. Nein, also die führen ihre Vereine professionell, aber anders professionell, wie wir unsere Vereine führen. Ich glaube, wir Deutsche, wir haben ja immer die Angewohnheit, zu meinen, dass wir alles sehr gut machen und wir sind auch Meister darin, den anderen zu erzählen, wie sie es zu machen haben. Und ich habe halt wirklich auch gelernt, es ist manchmal ganz gut, ruhig zu sein und zuzuhören und jemand an seiner Seite zu haben, der so diese kulturellen Unterschiede einfach ein bisschen abfedert,
ja,
und der natürlich die Sprache auch spricht. Ja, also du brauchst halt jemand, der Spanisch spricht, wenn du in Argentinien bist, ja, auch wenn dein Englisch gut ist. Ja, und das ist diese Repräsentanten, die wir weltweit haben, die sind gut für uns und, wie soll ich auch sagen, schaffen eine gewisse Nähe, die auch manchmal ganz gut ist, weil du dann rechtzeitig hörst, was in diesem Markt passiert.
Ja.
Ja, also ich glaube, wir dürfen uns nicht einbilden, dass wir von Grünwald aus wissen, was in Argentinien oder Brasilien in dem Markt passiert. Selbst in der Türkei können wir es nicht einschätzen. Und dann, wenn du da einen Repräsentanten hast, der Teil des Fußballs ist, der kann dir dann auch ein paar Themen rechtzeitig sagen.
Was ja üben, ist ja wichtig, weil es eben ein Markt ist, wo man sehr viel auch quasi relevante Forderungen aufkaufen kann, die für euch eben für euer Business wichtig sind, weil eben die ganzen Spieler nach Europa kommen. Ne?
Es ist natürlich ein People's Business. Ja. Das ist wichtig, aber auf der anderen Seite müssen wir natürlich als Score das dann auch sehr versachlichen.
Ja,
das muss, selbst wenn das atmosphärisch ist, das muss, wenn das bei uns in der durch die Score geht, das muss professionell und sachlich abgewickelt werden.
Genau.
Wir dürfen uns da auch nicht von den Emotionen mitziehen lassen.
Ja.
Was denn der lokale Repräsentant gerne möchte.
Ja, genau. Wie oft, darüber haben wir auch mal gesprochen. Wie oft bist du im Stadion weltweit, wenn du gerade auf Tour bist, beispielsweise, um Deals zu machen? Man versucht dann wahrscheinlich auch mal nicht ins Stadion zu gehen, um ein bisschen Abstand zu haben, oder?
Also, ich gehe ins Stadion, um, sagen wir mal, meinem Kunden Respekt zu erweisen.
Ja.
Ja, aber ehrlicherweise, an einem Spieltag kannst du nicht viel mit den Leuten anfangen. Ja, weil deine Gesprächspartner, der Präsident oder der CFO, für den ist es ja richtiger Arbeitstag. Die müssen ihren Verein repräsentieren. Da kommen die ganzen Sponsoren, die VIP-Gäste, die sind also beschäftigt.
Die Emotionalität des Spiels.
Die Emotionalität.
Die Feierfiebern mit.
Vorher sind sie natürlich angespannt. Ja, und es kommt ja oft vor, dass beide Vereine, die da spielen, deine Kunden sind.
Ja.
Das heißt, du hast beide Ansprechpartner, die angespannt sind.
Ja.
Ehrlicherweise, die auch nicht wirklich Lust haben, mit dir über irgendwas zu sprechen. Die freuen sich, dass du da bist.
Ja.
Ja, und dann gibt es danach für mich eigentlich, nicht falsch verstehen, nur Verlierer.
Ja.
Der das Spiel gewinnt, ja, der sagt, ach komm Stefan, lass uns morgen drüber reden.
Ja,
ja, genau. Der das Spiel verliert, sagt das Gleiche zu mir.
Genau.
Und bei Unentschieden sind sie auch nicht wirklich.
Da ist keiner glücklich.
Ist auch nicht wirklich glücklich. Ja. Also natürlich, ich muss ehrlich sagen, nach 20 Jahren vermeide ich Besuche von Spielen. Und wenn ich ins Stadion gehe, dann gehe ich gerne mit meiner Familie als Privatperson, aber nicht, um Geschäfte zu machen.
Ja.
Die besten Gespräche führst du zwischen Dienstag und Donnerstags unter der Woche. Montag ist schlecht, ja, und Freitag ist auch schlecht.
Ja, genau.
Ja.
Ist so. Montag ist immer die Nachlese.
Ja,
Zweifel genau. Müssen Trainer rausschmeißen. Genau. Und Donnerstag, Freitag geht es dann schon so langsam aufs Spiel hin.
Ja, Freitag steigt dann so die Anspannung. Ja, also Dienstag bis Donnerstag sind die besten.
Ja, ich glaube, darüber haben wir gesprochen. Ich hatte hier mal im Verlag mal, das darf man offiziell erzählen, weil das auf einer Bühne erzählt hat, Edmund Stoiber, früher Ministerpräsident Bayerns, meinte, er hat mal den Fehler gemacht, war hier auf einer Feier, hat er das erzählt. Er hat bei einem Heimspiel der Bayern, wollte er Helmut Marquardt, der damals noch Fokus-Chefredakteur war, beide sind ja Beirat des FC Bayern, das ist auch kein Geheimnis, deswegen kann man sagen, während des Spiels versucht, eine wahnsinnig wichtige politische Idee oder Thematik an ihn an Helmut Marquardt ranzubringen, die ihm als Ministerpräsident wahnsinnig wichtig war, dass er das als Journalist versteht und das vielleicht auch für Rücksicht findet. Und Helmut Marquardt hat ihn also quasi, weiß nicht, 80 Minuten lang keines Blickes gewürdigt, und hat sich einmal zu ihm umgedreht, als er etwas emotionaler wurde. In dem Moment fiel das einzige Tor des Tages. Und Edmund Stoiber sagte, den Blick danach, den er bekommen hat von Helmut Marquardt, sei der Schlimmste gewesen, den er in seinem Leben je bekommen hat, und er hat es nie wieder getan, es zu wagen, während des Fußballspiels mit einem Business-Thema anzukommen.
Jetzt verstehst du, warum das nicht so sinnvoll ist.
Ja. Es ist natürlich so, du sagst es, es wird alles ein bisschen professioneller. Manchmal hat man von außen auch den Eindruck, hier und da wird der eine oder andere Verein immer noch ein bisschen wild geführt, aber diese Zeiten, wie, keine Ahnung, wie früher, dass Kalli mit dem Geldkoffer an die Copacabana fliegt und dann kommen plötzlich zwei Brasilianer zurück, die noch nie einer gehört hat, in die Bundesliga rein. Solche Zeiten sind tendenziell vorbei in den großen Ligen.
Nicht nur tendenziell, die sind vorbei. Ja, also natürlich, Fußball ist eine Branche, wo sehr viel Geld fließt aber sag mal, in den großen Ligen, die Professionalisierung auch, das sowas gibt es nicht mehr. Ja, also gibt es nicht mehr, ist vielleicht falsch ausgedrückt, aber dieses Bild, was du gerade gezeigt hast, das gibt es so nicht mehr. Gleichwohl wundert man sich schon, wie so manche Transfers auch entstehen. Ja, und ich glaube, das ist auch ein großes Thema. Wenn du diese Summen siehst und da will natürlich jeder dran partizipieren, ja? Und jeder hat da irgendwo auch meint, für sich partizipieren zu müssen. Es gibt sicherlich Personen, die stiften da Nutzen, aber wo viel Geld ist, gibt es auch immer sehr viele Ansprüche. Aber das, ich sag mal, dieses Thema Geldwäsche und sowas, das ist in dem System Fußball so nicht mehr gegeben. Ich möchte es nicht ausschließen, ja. Für uns ist ja so, wir haben ja an dem eigentlichen Transfer sind wir nicht beteiligt.
Ja, genau. Wir kommen erst danach.
Wir kommen danach, wenn der Transfer abgeschlossen ist oder wenn sich die beiden Parteien nicht auf eine Summe einigen können, dann kommen wir im Grunde dazu und versuchen über die Zeitachse das Thema zu lösen, dass man nochmal helfen kann. Und da sind wir eigentlich ganz, ganz zufrieden und ist auch nicht unser Ziel. Wir wollen an dem eigentlichen Transfer nicht beteiligt sein.
Ja.
Das ist ein ganz anderes Business mit ganz anderen Personen. Ich glaube, da brauchst du auch ganz andere Charaktereigenschaften.
Ja. Allerdings,
also wir wollen dann, wenn der Fußballspieler, quasi, wenn die sich geeinigt haben, die Vereine mit dem Spieler, dann kommen wir und wickeln dann die Finanzierung dazu ab.
Also dann rein professionell quasi zwischen den Vereinen. Trotzdem ist, wird einem nicht manchmal ein bisschen mulig, welche gigantische Summen da mittlerweile im Umlauf sind und man sich da auch teilweise ganz schön überschlägt, auch gerade hier in Europa.
Also,
ich meine, wo soll das noch hinwachsen, fragt man sich ja immer, ne?
Also es ist ja, diese Summen allein, die sind ja schon riesig, ja. Also wenn da für einen Spieler 100 Millionen oder mittlerweile werden da schon mehr als 100 Millionen geboten. Aber wenn man sich diese Transfers und auch die Summen und auch die Einzelspieler, die zu hohen Summen transferiert werden, mal sachlich anschaut, dann wächst der Transfermarkt relativ stabil mit den Einnahmen der Vereine. Also wir haben das über die letzten 10 Jahre mal analysiert. Man kann jetzt nicht sagen, dass der Transfermarkt irgendwie in der Blasenbildung ist. Ja, so, sondern die Einnahmen der Vereine sind sehr gut, haben sich sehr gut entwickelt. Letztendlich hat jeder Verein, ob klein oder groß, heute doppelt so viele Umsätze wie vor 10 Jahren.
Ja.
Und daraus entsteht natürlich auch ein Transfermarkt. Der wächst aber parallel zu den Einnahmen und nicht exorbitant höher.
Ja.
Und ich denke,
von den sagen wir mal, big, ganz großen Nummern abgesehen. Ne?
Von den ganzen großen Nummern abgesehen. Aber ich denke auch, dass wenn man jetzt für einen Spieler 100 Millionen ausgibt, ja, dann ist es ja ein Unterschiedsspieler.
Ja,
der schießt das entscheidende Tor in der Champions League oder wo auch immer, dass du erfolgreich bist. Ja, und
plus das Thema Trikotverkäufe.
Trikotverkäufe, du hast
vielleicht noch ein paar Bildrechte, die du vielleicht noch behalten darfst.
Also die Vereine tun das schon sehr genau, sich überlegen, für welchen Spieler sie welchen Betrag ausgeben. Ja. Und natürlich sind diese Beträge extrem hoch, aber ich weiß es nur, ich glaube, von Ronaldo, Der ist ja mal für 100 Millionen nach Real Madrid gegangen. Da hat Real Madrid in der ersten Woche allein durch die Trikotverkäufe 60 Millionen eingenommen.
Ja, genau. Ja.
Also man darf nicht unterschätzen, mit welcher betriebswirtschaftlichen Logik auch die Vereine so eine Investition, nichts anderes ist, es mittlerweile treffen.
Genau. Ja. Also es sind so diese klassischen, weil Madrid ist ein schönes Beispiel dafür, diese klassischen, der eine Zapano braucht es für sein Ego, sprich El Presidente, so ticken die meisten größeren Vereine nicht mehr, würdest du sagen. Mit ein paar Ausnahmen natürlich, aber.
Ja, also
ein bisschen Ego ist immer, aber.
Ein bisschen Ego ist, glaube ich, in jedem Fußballverein dabei. Also, und ich glaube auch, dass du brauchst als Präsident eines Vereins auch ein gewisses Ego. Ansonsten machst du sowas nicht. Natürlich. Ja. Und manchmal ist ja diese Entscheidung auch nicht falsch.
Ja.
Ja. Manchmal ist ja, selbst wenn eine Entscheidung betriebswirtschaftlich durchgerechnet und sinnvoll ist, ist sie nicht unbedingt die beste. Ja. Also, also ich finde, am Ende des Tages, man redet ja oftmals über die Entscheidungen, die nicht aufgehen, ja, aber nicht über die Entscheidungen, die aufgehen. Ja. Ja, die werden ja als selbstverständlich hingenommen.
Genau.
Natürlich, wenn du so einen Spieler nimmst, für 100 Millionen kaufst, ja, dann soll der natürlich den Unterschied machen.
Ja.
Aber ich sage mal, in der Regel ist es auch so.
Mhm.
Ja. Und die Vereine, die machen sich da schon auch genau Gedanken, ob dieser Spieler in die Philosophie passt, zu dem Team passt, zum Verein passt.
Mhm.
Also.
Würdest du sagen, wir haben vorhin natürlich mal drüber gesprochen, dass Deutschland so ein bisschen, also wenn wir die Top 5 jetzt nehmen, so ein bisschen ins Hintertreffen auch gerät wirtschaftlich? Man sieht, da hat natürlich gesehen, was in England passiert ist mit den ganzen Rechteverkäufen, was für Summen da plötzlich entstanden sind, woraus sich dann natürlich auch die ganzen Spielertransfers, da gab es ja nun sehr große Diskussionen von Bayern, als es diesen ersten Riesenkontrakt gab und im Prinzip teilweise Zweitliga Vereine, die aufsteigen, größere Budgets hatten als, weiß ich nicht, die Nummer 10 der Bundesliga oder so, was die TV-Rechtegelder beispielsweise anging. Da hat sich schon so ein bisschen eine Zweiklassengesellschaft gebildet in Europa, oder würdest du das so nicht bestätigen?
Also Deutschland ist natürlich einer der starken Ligen. Ja, also das darf man nicht unterschätzen. Ich meine, auch unabhängig davon, wir sind das Land mit dem mitgliedstärksten Fußballverbund. Ja. Aber es ist natürlich schon so, wir waren lange Zeit hinter der Premier League, die uneinholbar ist, die Nummer 2 von den Einnahmen.
Mhm.
Ja. Mittlerweile ist es so, dass Spanien uns überholt hat. Wir sind weiterhin stark, aber Spanien hat uns überholt. Das heißt, Spanien ist von den Einnahmen an Top 2. Dann haben wir jetzt, sagen wir, in den Top 5 liegen noch Frankreich und Italien.
Ja.
Italien ist stark, ein starkes Fußballland. Mhm. Die haben aber eine veraltete Infrastruktur.
Ja.
So, jetzt haben die 2032 eine Europameisterschaft. Damit werden die mindestens 8 Stadien ertüchtigen.
Mhm.
Und damit erhöhen die natürlich auch die Stadioneinnahmen. Stadioneinnahmen ist für uns ein sehr, sehr starkes Thema.
Ja.
Ich finde aber auch, ich meine, wir haben zur WM 2006 war das, gell?
Ja.
Haben wir die Stadion alle neu gebaut.
Ja.
Ja, das ist jetzt auch schon mal wieder 18 Jahre her. Ja, also auch in der Stadionthematik hat sich einiges entwickelt. Ich denke, Deutschland hat unheimlich viel Potenzial, leistet sich aber auch die Thematik, dass in allen anderen Ländern alle großen Vereine in der ersten Liga spielen.
Ja.
Und bei uns spielen viele große Vereine in der zweiten Liga.
Mhm.
Ja. Und das reduziert natürlich auch das Einnahmenpotenzial, weil wenn du diese Vereine wie Schalke, Hamburg, Hertha BSC, ja, auch Nürnberg, ja, wenn die in der ersten Liga spielen würden, die haben ja riesen Stadien.
Ja.
Und die sind halt voll, wenn Bayern, Dortmund oder ein anderer Verein kommt, ja. Wir haben Vereine, die sportlich sich für die erste Liga qualifiziert haben, die aber nur Stadien haben mit 20.000 Kapazität,
ja.
Ja, und über alles betrachtet, ja, nutzt du natürlich nicht das Potenzial, was wir in Deutschland haben. Ja. Und ich glaube, dieses Jahr ist es sogar zum ersten Mal, dass die Stadioneinnahmen in Spanien höher lagen als in Deutschland. Mhm. Liegt ein bisschen daran, dass wir viele Vereine in der ersten Liga haben, die kleine Stadien haben.
Genau, also wir haben einfach quasi rein durch die schiere Menge an Zuschauern quasi, die vor Ort sind.
Ja, sich der, also ich denke, dass national ist unser Produkt super interessant.
Ja.
Aber international ist es halt, wenn du das Produkt Fußball, deutschen Fußball verkaufen willst, weniger interessant. Mhm. Ja, weil einfach die großen Vereine fehlen, die man international kennt.
Das ist tatsächlich so ein Punkt, da haben wir, als wir uns neulich schon mal trafen, ja auch schon mal drüber geredet und da habe ich auch länger darüber nachgedacht und das stimmt schon. Es ist tatsächlich so, dass du in den ganzen europäischen Top-Ligen keinen wirklich bekannten Namen hast. Es gibt fast keine Ausnahmen. Mal so ein Zwischenjahr, wenn irgendwas war oder so. Ich erinnere mal so an Turin quasi, weil halt ein Haufen quasi
andere Sachen
passiert. Anderer Schmuh passiert, woraus irgendwann ein Zwangsabstieg entstand oder so. Aber ansonsten stimmt das natürlich. Das ist quasi alle quasi bekannten Namen.
Alle großen Vereine.
Eigentlich immer
in der ersten Liga.
Traditionellen großen Namen.
Ja.
Mit gewachsener Struktur seit Jahrzehnten immer in der ersten Liga sind auch tatsächlich immer da. Das stimmt schon. Das ist tatsächlich ein Faktor. Ne?
Und das ist in Deutschland, im Grunde, wir leisten uns, dass große Vereine in der zweiten Liga sind, die natürlich die zweite Liga super interessant machen, ja.
Ja,
also natürlich, klar.
Man sieht, wie schwer sie sich tun, wieder zurückzukommen.
Nein, aber ich meine, die Stadien sind voll
nicht so
in der zweiten Liga, ja.
Also, ja, klar.
Und aber diese Stadien wären natürlich auch in der ersten Liga voll.
Ja, ja,
und da wäre ein ganz anderes Umsatzpotenzial.
Mhm. Und wir leisten uns natürlich immer noch, davon muss man ja in dem Fall jetzt auch mal ansprechen, finanziell, natürlich auch dieses ganze 50+1-Thema, ne? Was alle anderen halt nicht mehr haben.
Also das ist ja ein Thema, was immer wieder diskutiert wird. Und ich glaube, da sollten wir auch versuche ich mal die Diskussion mit einem Satz zu beenden. Wenn alle um uns herum keine 50+1-Regel haben, bloß wir, ja, dann glaube ich, dass das ein Zeichen ist, ja. So. Und wenn wir uns dieses leisten wollen, dann sollen wir es machen. Ja. Aber alle anderen machen es nicht. Und fairerweise muss ich sagen, auch in allen anderen Fußballländern, ja, Spanien, England, Italien, die haben auch eine Fankultur. Und die haben auch einen tollen Fußball. Und die haben auch die Stadien voll. Ja. Ohne 50+1. Mhm. Und ich denke, jeder muss für sich seine Marke, seine Fußballmarke kennen und sie richtig positionieren und bespielen. Ja, und dann funktioniert das auch. Aber
ich finde, England ist ein sehr gutes Beispiel eigentlich dafür, wo es natürlich immer mal wieder in einzelnen Fällen Diskussionen logischerweise gab zwischen einer Fanbasis und einem, keine Ahnung, Großinvestor, der da vielleicht nicht seine Wurzeln in Manchester hat oder sowas. Aber letzten Endes im Großen und Ganzen hat man sich eigentlich immer relativ gut geeinigt bekommen und es hat der Fankultur nicht geschadet. Also
wie gesagt, Deutschland ist das einzige große Fußballland, welches diese Regel hat.
Ja.
Alle anderen haben sie nicht.
Ja.
Und ich habe den Eindruck, dass in allen anderen auch eine auch eine Fankultur da ist. Und die ist auch nicht schlechter wie unsere.
Ja, ich sehe es auch so, genau. Und am Ende darf man sich nicht wundern, wenn eben vielleicht irgendwann mal deutsche Vereine ein bisschen weiter hinterherhängen, wenn es um die Champions League geht und hat irgendwie nur noch eine oder zwei Vereine es ab und zu mal schafft, da irgendwie mitzuspielen.
Ich denke, wie gesagt, national alles in Ordnung. Wir sind aber mittlerweile halt, wir konkurrieren halt wie überall, nicht nur national, sondern auch international. Und wir müssen mit den anderen vier Top-Ligen uns konkurrieren oder stehen im Wettbewerb. Und da muss jeder, ich meine, ob das jetzt ein Wettbewerbsnachteil ist oder nicht, ich würde eher sagen, es ist auf jeden Fall kein Vorteil.
Ja. Das ist natürlich immer der Klassiker. Sind so Forderungen quasi, die man so aufkauft von Vereinen wie FC Bayern, am Ende des Tages immer die man am liebsten schnell durchwinkt, weil ist nicht viel zu tun?
Also das ist vermeintlich natürlich die einfachste Forderung, ja. Aber für uns ist es eigentlich, da wir sag mal, für uns ist es wichtig, was verdienen wir an der Forderung. Ja. Ja? So, und sag mal, die Möglichkeit an FC Bayern zu verdienen, ist geringer,
überschaubar. Weil jeder kennt den berühmten, wir haben vorhin
das berühmte Festgeld-Narrativ. Also der Uli Hoeneß hat er ja wirklich vor Jahren mal etwas in die Welt gesetzt, was dazu geführt hat, dass Bayern ja
quasi finanziell zementiert ist.
Was sie auch sind, aber quasi zementiert sind. Aber für uns geht es eigentlich darum, dass wir, es ist weniger wichtig, was wir auf das einzelne Ticket draufschreiben als Gebühren, sondern dass wir im Grunde günstiger einkaufen, wie wir verkaufen.
Das ist so im Handel.
So, das ist im Handel. Also und natürlich Bayern kannst du schnell durchhandeln. Ja.
Aber die Marge ist halt nicht so
gering. Die Marge ist halt gering.
Ja. Das Risiko halt auch quasi nahe null ist.
Genau. Und das ist für uns.
Also sozusagen, wenn wir es jetzt national betrachten, ist es, du kaufst lieber eine von Dortmund als von Bayern. Sozusagen.
Wir kaufen gerne Forderungen gegen beide, ja.
Also, gegen beide.
Für uns ist, natürlich ist es immer schön, wenn du Bayern oder Dortmund im Portfolio hast, ja. Aber das Geld verdienen tust du mit anderen Forderungen,
muss man schon sagen. Und, was sind so die Länder, wo du sagst, sind die Spannbreiten, ist leichter was rauszuholen, wenn wir in den Top 5 liegen bleiben? In der Tendenz?
Das ist, das kann man vielleicht so nicht so sagen, ja. Es kommt immer darauf an, auf die Größe der Einzelforderungen, ja, wo wir sie einkaufen, ja. In Südamerika kaufen wir günstiger ein, als wenn wir jetzt in Europa einkaufen. Dann sind wir sind ein Spezialist davon, dass wir ganze Pakete ankaufen von einem Verein, ja. Und dann machst du einen Paketpreis. Und dann kriegst du möglicherweise eine sehr gute Forderung zum guten Preis. Ja, oder
aber ist jetzt also quasi, ich schlage da mal zum Verständnis ein, nur weil wir schon mal unterhalten haben für die Leute da draußen. Ich konstruiere es jetzt mal an theoretischen Fall, nicht ein echtes Beispiel, aber du korrigierst mich dann. Beispielsweise Lissabon hat so Vereine, die sehr viel und gerne junge Spieler entwickeln und dann muss man logischerweise irgendwann wieder finanziell aufgeräumt werden und dann werden die in die europäischen Ligen rausverkauft. Mhm. Das ist ja quasi deren Geschäftsmodell.
Ja.
Und dann verkaufen die eben 5 gerade frisch entwickelte junge Spieler am Block sozusagen weg. So ist Paket ja eigentlich gedacht im Schwerpunkt, ne?
Beispiel. Als Beispiel, ja. Weil, wir haben ja auch mitgeholfen, dass diese Transferfinanzierung ein fester Bestandteil des Fußballs geworden ist. Ja. Das heißt, die Vereine, die nutzen das sehr aktiv, weil es sehr smart ist, sehr schnell geht. Und dann ist es oftmals so, wenn jetzt ein Verein 3 oder 4 Spieler, Jugendspieler oder normale Spieler verkauft hat, dann hat er 4 oder 5 oder 3 oder 4 unterschiedliche quasi Forderungen.
Ja.
2 sind gut. Die 3. ist so mehr oder weniger und die 4. Und dann versucht er natürlich, das als Paket zu verkaufen. Und das ist unsere Stärke, dass wir im Grunde quasi weltweit abdecken können, und solche Pakete auch aufkaufen. Und dann ist es halt so, dann verkaufen wir halt die 3, 4 Forderungen, die gut sind und die 5. Forderung, die meistens ein bisschen kleiner ist, aber wo wir wissen, dass sie auch gut ist, aber vielleicht im Markt nicht so gut angesehen wird, die behalten wir dann auf der Bilanz.
Ja.
Und so ist dann, strukturieren wir auch oder optimieren wir auch natürlich die Refinanzierung unserer Forderungen.
Mhm, genau. Und da kommen wir, weil am Anfang habe ich es versprochen, wir sind ja am Ende des Tages hier immer noch ein Anlegerkanal oder ein Investmentkanal. Ihr begebt, das ist jetzt keine Anlageempfehlung und auch keine Werbung. Wir sitzen hier tatsächlich freiwillig, also ich zumindest. Ihr haut jetzt eine Anleihe raus auf den Markt, nicht zum ersten Mal.
Ja.
Erzähl mal ein bisschen was drüber, weil am Ende des Tages packt ihr da quasi diese, was ihr sonst normalerweise auf der Bilanz lasst, in diese Anleihe rein.
Eigentlich genau umgekehrt.
Eigentlich genau andersrum.
Ja, genau andersrum. Ja. Siehst du? Also, wie gesagt, wir sind ja Händler.
Ja.
Und ein Händler braucht ein Lager. Und eine Lager muss finanziert werden. Also du brauchst eine Lagerfinanzierung, also ein Warehouse. Ja, wir haben relativ große Kreditlinien. Ja, und wie du gesagt hast, wir haben eine bestehende Anleihe im Markt und machen jetzt eine neue Anleihe. Und diese neue Anleihe mit 20 Millionen ist quasi Teil der Lagerfinanzierung.
Ja.
Ja. Und als guter Händler schlägst du dein Lager im Grunde um. Ja, und wir schlagen unser Lager 3 bis 4 Mal im Jahr um. Ja. Das heißt, mit 20 Millionen Anleihe machen wir 60 bis 80 Millionen Neugeschäft.
Ja.
Ja. Der Unterschied zwischen uns und einem normalen Händler, es gibt keine, wie heißt das, Lager...
Kosten
im Prinzip. Nein, dass du halt ein paar Lager im Lager behältst, ja, so ein paar
faule Eier,
Eier im Lager
nicht,
behältst.
Nicht verkaufbare
Ware. Ja, also die Ladenhüter. Also die wir Ladenhüter, haben keine Ladenhüter, weil die durchschnittliche Laufzeit unserer Forderung ist zwischen 15 und 18 Monate. Das heißt, es geht relativ schnell zurück.
Ja.
Ja, aber die Anleihe dient dazu, dass wir massiv unser Neugeschäft ausweiten können. Also es ist ein Teil der Warehouse-Finanzierung, der Lagerfinanzierung.
Ja.
Und wird, ja, 3 bis 4 Mal im Jahr quasi investiert.
Ja.
Und darüber, mit jeder Umschlag haben wir eine Marge.
Genau.
Und darüber können wir natürlich auch den Zinssatz bezahlen.
Ja.
Ja. So. Und das ist, die dient nicht der Endfinanzierung.
Genau. Sondern, ihr könnt damit quasi, 4 bis 5 Mal im Jahr quasi umschlagen.
Ja.
Und das, die Anleihe hat jetzt eine Laufzeit von 5 Jahren, korrekt?
3 Jahre.
3 Jahre.
Ja.
Habe ich das so wieder falsch im Kopf gehabt? Genau, und am Ende, deswegen, weil ihr so oft umschlagt, ergibt sich einen recht akzeptablen Coupon von 8%.
Ja, wir haben das genau, sagen wir bei uns mal berechnet. Du musst ja auf der einen Seite attraktiv sein für den Anleger. Ja. Der möchte ja im Grunde einen attraktiven Zins haben. Aber es muss ja auch für uns bedienbar sein. Ja?
Ja.
Und dadurch, dass wir diese Mittel mehrmals im Jahr umschlagen, ja, haben wir so einen hohen Handelsgewinn darauf, dass wir die 8% gut bezahlen können.
Ja.
Ja, und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass du sie gut bezahlen kannst. Und auf der anderen Seite, die Gelder, die investieren wir ja in Forderungen.
Ja.
Ja, das heißt, wir verpflichten uns ja, dass in Höhe der Anleihe auch frei verfügbare Forderungen auf der Aktivseite unserer Square Capital ist. Das heißt, am Ende der Laufzeit können wir auch aus den Forderungen heraus die Anleihe wieder zurückführen, wenn wir möchten.
Ja.
Also sie ist nicht irgendwo in illiquide, sagen wir, Produktionsanlagen investiert, oder wir investieren es auch nicht, um irgendeine Marke aufzubauen, sondern die Gelder aus der Anleihe gehen sofort in den Umsatz.
Ja, ja.
Und wir kaufen damit Forderungen.
Ja.
Und am Ende des Tages sind diese Forderungen auch frei.
Ja.
Das heißt, die Anleihe hat immer im Gegenwert auch auf der Aktivseite Vermögenswerte, aus der die Anleihe zurückgeführt wird.
Genau, in Form eines Teils eines Mbappé-Tarifvertrags.
Ja, normalerweise sind ja diese Anleihen immer 5 Jahre. Und wir haben eigentlich gesagt, da ja diese Grundforderung, die wir ankaufen, die ist ja maximal 36 Monate, in der Regel sind es 15 oder 18 Monate, da passt keine 5 Jahre dazu. Ja, also haben wir die angepasst quasi an unser Grundgeschäft. Und ich finde, eine 3-jährige Laufzeit finde ich auch irgendwie attraktiver, sowohl für den Anleger als auch für uns.
Es ist für den Anleger natürlich ein überschaubarerer Anlage- oder Zeithorizont, um mal eher zu überblicken, als wenn man jetzt sagt, man geht auf eine 5- oder sogar eine 10-jährige außerhalb von Bund sozusagen.
Und weißt du, ich meine, wir haben damals 2016, mein Kollege Dr. Körn und ich, die Score gegründet. Wir sind zusammen fast 75%ige Eigentümer.
Ja.
Das ist quasi Familienvermögen.
Ja.
Das wollen wir auch nicht riskieren. Also
finde
ich, dass die 8% 3 Jahre gut für einen Anleger sind und auch gut für uns passen.
Ja, ja, sonst macht es natürlich keinen Sinn. Sonst ist natürlich auch am Ende des Tages zu viel Risiko für alle Beteiligten auf dem Ding. Würdest du, du hast das vorhin ja auch mal angesprochen mit den ganzen UEFA und auch FIFA-Regelungen mit den Fristen im Jahr. Wir haben darüber damals auch gesprochen. Es ist natürlich dann auch immer so ein latent quasi saisonales Geschäft. Ne? Also diese rund um diese 3 Termine herum, an denen die Vereine überwiegend mal ihre Transferverpflichtungen zeigen müssen, dass sie denen nachkommen.
Mhm.
Da im Vorfeld ist schon dann auch plötzlich Alarm. Man, 2 decken sich natürlich mit den Transferfenstern, logischerweise.
Also wir haben ja im Fußball diese 2 großen Transferfenster im Winter, im Januar und im Sommer, im Juli und im August. Ja, und um diese Transferfenster, insbesondere danach, hast du natürlich am meisten zu tun.
Ja.
Ja. Dann ist es aber auch so, dass diese Fußballvereine an sich so eine Liquiditätsverlauf haben, dass sie im März, April weniger Einnahmen haben und im Oktober, November weniger Einnahmen haben und damit einfach auch dann Forderungen verkaufen, um einfach ihre Liquidität zu glätten. Also wir haben das ganze Jahr gut zu tun,
ja,
aber mit Schwerpunkt natürlich um die Transferfenster herum. Und ja, es ist schon so, dass durch diese drei Termine, die die UEFA gesetzt hat, wo zwei auch zu den Transferfenstern passen, dass da durchaus manche Vereine
im Vorfeld nochmal gucken, dass auch wirklich alles sauber
ein ordentliches Cash-Management machen.
Ja, genau.
Ja, also.
Und natürlich, es kommt so ein Faktor dazu, dass da haben wir drüber gesprochen, das ist ja auch interessant, so im Frühjahr hat man natürlich auch manchmal so Phasen, wo die Saison nicht ganz so sportlich verläuft, wie es soll, eigentlicherweise soll. Und dann fliegt halt mal so ein Trainerstab raus. Und es muss noch schneller her. Auch das ist ja immer so ein quasi eine Phase, wo man ein bisschen Liquiditätsmanagement betreiben muss. Ne?
Ja, aber das ist ja, ich glaube, jeder Unternehmer passt ja sein Setup an den Gegebenheiten. Ja?
Ja,
ist jetzt vielleicht beim produzierenden Unternehmen ein bisschen anders, ja, weil es ein bisschen schwerfälliger ist. Aber es ist natürlich so, du gehst mit einem gewissen Ziel in die Saison hinein.
Ja.
Und wenn das dann nicht so läuft, wie du dir das vorstellst, dann musst du halt
korrigieren.
Ja, so. Und das heißt, du korrigierst bei Spielern, musst deine Abwehr neu aufstellen, vielleicht ist dein Stürmer erkrankt, du musst dir Gedanken machen über den Trainer. Und da bietet sich natürlich an, gewisse Liquidität zu schöpfen. Und wenn du Forderungen hast, dann verkaufst du die an uns und hast die Gelder, um zu agieren. Und ich glaube, das ist betriebswirtschaftlich auch eine sehr sinnvolle Entscheidung, ja, dass du im Grunde die Gelder, die du ja sowieso schon hast, nutzt, um zu agieren und nicht einen Kredit aufnimmst.
Ja.
So, und das ist natürlich Fußball so, klar, in der Halbzeit, also bevor die Rückrunde beginnt, musst du halt deine Strategie oder an der Wirklichkeit anpassen, sagen wir es mal so.
Genau. Aber es ist am Ende des Tages sind diese jetzt mittlerweile viel verschärfteren Regeln, ist ja ideal für euer Geschäft, ist es ja perfekt.
Also man muss ganz klar sagen, die neuen Regeln, die sind für unser Geschäft perfekt.
Ja. Ja.
Die sichern natürlich die unsere Forderungen ab.
Ja.
Sie führen auch zu einer per se über alle Vereine bessere Bonität, Wirtschaftlichkeit. Ja. Die neuen Regeln umfassen ja auch diesen Salary Cap, also dass du nur maximal 70% der Umsätze in Gehälter investieren darfst. Und wenn man sieht, dass die Spielergehälter oder die Gehälter an sich die größte Position, Kostenposition eines Vereins sind, wenn du die auf 70% begrenzt, dann macht dieser Verein per se Gewinn.
Ja.
Muss man einfach so sagen.
Ja.
Und natürlich gibt es immer wieder dann schwarze Schafe, die versuchen, an diesen Regeln vorbeizukommen. Aber per se auch die Financial Fairplay-Regeln, die auch in der Öffentlichkeit als zu lasch empfunden worden sind oder nicht richtig durchgesetzt worden sind, sie führten per se dazu, dass die Bonität der Vereine sich erhöht hat.
Ja.
Und mit den neuen Regeln wird sich das auch weiter erhöhen. Die UEFA hat kein Interesse daran, dass sie wirtschaftlich schwache Clubs hat. Ja?
Ja,
und dann gibt es ja auch immer die Diskussion, dass die Großen die Kleinen an die Ecke drängen oder an den Rand drängen. Aber wenn man sich das mal wirklich anschaut, die Einnahmen aller Vereine, ob groß, klein oder mittel, haben sich über die letzten 10 Jahre verdoppelt.
Ja.
Natürlich kannst du einen großen Verein nicht mit einem kleinen Verein vergleichen. Aber auch dieser kleine Verein hat seine Einnahmen verdoppelt. Und so gesehen sind die Regeln für uns gut.
Ja.
Und ich hatte es schon erwähnt, wir sind die einzige Branche, die weltweit nach gleichen Regeln arbeitet.
Ja.
Also.
Ja. Und solche Sachen wie Salary Cap ist ja etwas, was vor allem aus den großen amerikanischen Ligen kommt, wo das auch alles immer wilder wurde. Und das hat die es angeführt haben, den Ligen relativ gut getan, NBA beispielsweise.
Oder ja, also
was die wirtschaftliche Gesundung angeht. Ne?
Ja, und da muss man jetzt mal auch du hast natürlich recht, die Amerikaner sind da Vorreiter, die greifen auch viel mehr ein in die Ligen. Ja. Aber den Salary Cap an sich in Europa hatte zuerst Spanien.
Mhm. Stimmt, ja.
Spanien hat das damals eingeführt nach der Finanzkrise und da waren die spanischen Vereine ja auch sehr in der Öffentlichkeit mit der hohen Verschuldung, die sie vom Staat generiert bekommen haben, ja, indem sie ihre Steuern nicht bezahlt haben. Und die spanischen Vereine haben über die letzten 10, 15 Jahre eine sensationelle Entwicklung hingelegt, auch wirtschaftlich. Und das führte auch durch diesen Einführung des Salary Caps.
Ja.
Ja, und dadurch per se wird einfach gesundet der Verein und die Bilanz gesundet.
Mhm.
Weil wenn du die Kosten begrenzt,
ja, natürlich.
Und die Spanier, muss ich sagen, wir haben ja in Deutschland ein sehr gutes Lizenzierungsverfahren. Ich würde aber auch sagen, dass das Spanische noch ein bisschen rigider ist.
Ja. Ja.
Also die greifen wirklich massiv ein und haben mit dem Salary Cap natürlich auch die Möglichkeit einzugreifen.
Ja. Und du hattest natürlich, muss man fairerweise auch dazu sagen, in Spanien die größeren Verwerfungen am Ende des Tages, als das jetzt bei uns beispielsweise. Also die Not auch zu sagen, wir greifen da jetzt mal ein bisschen härter durch oder führen generell etwas strengere Regeln ein, die da zu mehr Ruhe führen, in Anführungszeichen, die war natürlich auch größer als bei uns.
Da hast du natürlich recht. Also ja. Die Wirtschaftlichkeit der deutschen Vereine war per se schon immer besser. Ja. Du musstest in Spanien eingreifen, aber sie haben auch eingegriffen. Ja. Und das hat dazu geführt, dass ich jetzt sage, die Wirtschaftlichkeit der spanischen Vereine ist durchaus vergleichbar mit den deutschen.
Okay. Ja, ja, ist sehr spannend. Ja. Wie gesagt, ich finde, sehe das auch so. Das ist ein extrem gutes Mittel, um Vereine eben dazu zu bringen, etwas vernünftiger wirtschaftlich zu arbeiten.
Es ist ja im Grunde so spannend, ja, weil Fußball ist ja total atmosphärisch.
Natürlich.
Ja, es ist ja jeder
maximal emotional, ja, für jeden Beteiligten.
Emotionen pur, jeder hat eine Meinung darüber, insbesondere am Montag nach dem Spieltag, ja, aber wenn man das mal ausklammert, die Wirtschaftlichkeit, und es ist extrem sachlich geworden,
ja,
also es ist extrem professionell geworden, natürlich nicht über alle Vereine, ja, aber per se, ja, sind diese Vereine und trotz der Emotionen, der Atmosphäre, haben die sich gut aufgestellt.
Und du musst halt sagen, der Weg dahin ist, also es ist ja klar, dass nicht alle schon am quasi idealen Endpunkt angekommen sind, aber die Richtung stimmt eben.
Die Richtung stimmt, ja. Und ich glaube, es ist auch einfacher, ein produzierendes Unternehmen zu führen als ein Fußballverein, weil am Ende, bitte nicht falsch verstehen, am Ende kommt es ja darauf an, was diese 11 Betriebsmittel auf diesem Platz machen.
Auf diesen Rasen machen. Ja.
Und wenn du CFO bist und hast dann 11 Spieler, die nicht so gut spielen, wie du dir das vorstellst, hast du eine andere Herausforderung beim Fußballverein, als wenn du eine Firma hast mit produzierenden Unternehmen, wo mal eine Maschine ausfällt.
Genau. Ja. Das stimmt, ja. So, jetzt kommen natürlich zwei am Ende Fragen, die du natürlich noch beantworten musst. Ohne die kommst
du nicht. Auf die hast du mich nicht vorbereitet, gell?
Auf die habe ich dich natürlich nicht vorbereitet, weil sonst würde es keinen Spaß machen.
Okay.
So, die erste Frage logischerweise ist natürlich, wer wird dieses Jahr Deutscher Meister?
Okay.
Und die zweite Frage ist natürlich, wer wird im Champions League-Finale stehen? Das ja eigentlich, wir wissen alle, wo es stattfindet nächstes Jahr.
Hätte ich gewusst, dass du mich sportliche Themen fragst, dann hätte ich mich so vorbereitet.
So einfach wird das hier nicht. Das sind die wichtigsten Fragen am Ende.
Weißt du, das Interessante ist, Peter, wenn in meinem Geschäft, wenn ich mit dem Fußballverein spreche, dann nehmen die immer den Spieler und sagen, der Transfer so und so, vom Spieler so und so.
Ja.
Mir ist eigentlich der Spieler egal. Ich weiß immer, welcher Verein ihn gekauft hat. Genau, ja. Und dann frage ich immer den CFO und sage, wer war der Käufer? Ja,
genau.
Also er sagt immer Spieler, ich will den Verein.
Ja.
Also da tappst du mich natürlich jetzt auf einem auf einem Feld, wo ich...
Aber nun weiß ich, dass du trotzdem ein großer Fußballfan bist, von quasi klein auf.
Also Bayern München wird Meister.
Ja. Ja,
da bin ich der festen Überzeugung. Weil ich einfach auch, sag mal, wenn du siehst, wie die Fußball spielen, mit welcher Freude, mit welchem Einsatz, ja, vielleicht müssen sie auch dann, sag mal, auch die anderen, wenn sie die anderen starken Gegner schlagen oder wenigstens Unterschieden spielen, dann werden sie Meister. Ja, ja, so international ist extrem schwierig. Ja, also Also persönlich glaube ich nicht, dass Bayern es schafft, ins Finale zu kommen. Ja.
So, das befürchte ich diese Saison auch nicht.
Also, aber ich finde, dass da schon auch Grundlagen gelegt werden, die wirklich für die Zukunft sehr vielversprechend sind. Und international betrachtet, boah, es ist extrem schwierig, ja. Also ich finde auch durch diese Ligaphase, ja, kannst du ja auch nicht wirklich sagen, hey, da dominiert einer so seine Gruppe. Ja, also
bisher doch gar nicht, ja.
Ja, es ist ja eher so, dass wenn du jetzt siehst, Real Madrid oder PSG, die tun sich schwer.
Ja.
Ja. Ich glaube, die tun sich auch mit dem Wettbewerb an sich schwer, weil es ist einfach einfacher, wenn du ein Hin- und Rückspiel hast.
Ja, ja, natürlich. Ja,
wenn du das Hinspiel verloren hast, ja, und
dann
spielst
du genau,
Hause,
was du zurück machen musst.
Oder ja, weißt ja genau, was du machen musst, ja. Jetzt hast du nur ein Spiel und auf einmal kommt ein neuer Gegner. Ja. Sich darauf einzustellen, ist extrem schwierig. Und du siehst ja auch, dass auf einmal Mannschaften in den einzelnen Wettbewerb oben unter den ersten 8 sind, wo du sagst, ja, okay.
Und hätte man jetzt so nicht vermuten müssen.
Ja, also.
Auch jetzt schon im Jahr, ist, auch wenn es noch früh ist.
Aber. Und es ist auch extrem schwierig, jetzt einzuschätzen, wie das denn weitergeht.
Ja.
Ja. Also, vielleicht kommt auch mal jemand ins Finale, den man gar nicht auf dem Zettel hatte, ja. Also, aber
es drängt sich für dich da schon jemand auf? Also, ich sehe ihn jetzt gefühlt noch nicht. Also klar, bei der Außenseiter-Tipps ist jetzt auch immer irre, aber.
Also, jetzt versuchen wir den Kreis zu schließen und Stadionbesuch. Ich war per Zufall bei dem Spiel Sporting gegen Man City,
ja,
wo Sporting 4-1 gewonnen hat.
Ja. Das hat man so nicht auf dem Schirm.
Das hat man so nicht auf dem Schirm gehabt. Ja,
habe ich auch sparsam geguckt.
Ja, und das Ergebnis, die haben toll gespielt, aber das, ich glaube, in einer Gruppenphase wäre Man City anders aufgestellt gewesen. Und ich bin jetzt mal gespannt, wenn wir denn in die K.O.-Phase gehen.
Ja.
Ja. Ob sich dann relativ schnell die Spreu vom Weizen trennt,
ja,
und dann die alten
zu erwarten, Big Names am Ende
Big
des
Names
Tages
wieder sich durchsetzen. Wenn, ich sag mal, wenn du jetzt die Champions League Real Madrid anschaust, dann würdest du sagen, okay, die werden dieses Jahr nichts reißen.
Mhm.
Aber ich denke schon, dass es ein Unterschied ist, wenn du in die K.O.-Phase gehst. Also, natürlich freut man sich als Fußballfan, wenn ein No-Name oder einen, den du nicht auf dem Zettel hast, oben steht.
Ist auch mal wieder spannend.
Aber ich glaube, am Ende des Tages wird sich das wieder zwischen den alten Beteiligten abspielen, ja.
Wobei Barcelona als Außenseiter mit Flick funktioniert scheinbar gar nicht so schlecht.
Es ist ja interessant, dass Barcelona ist ja, darf ja eigentlich gar kein Außenseiter sein. Ich meine,
eigentlich
ja,
nicht, aber dieser, es ist ja kam nun mal, wie es kam die letzten Jahre. Ja,
ja, aber es ist ja eigentlich ein Verein, der traditionell zu den Favoriten dazugehört. Und
das stimmt, aber sie haben natürlich die größten aller Namen
abgegeben.
Halt doch mal abgeben, ja, abgegeben, altersbedingt und auch irgendwie abgeben müssen und durften nicht viel nachkaufen.
Ja, also ich finde, Barcelona ist ja so.
Und für Madrid hat es, glaube ich, ganz gut gereicht.
Aber ich glaube, da bei Barcelona ist natürlich viel zusammengekommen. Ja, die haben ja Messi abgegeben und Messi war schon die zentrale Figur in dem, ja, in dem Spiel von Barcelona. Mussten viele ältere Spieler sind in den Ruhestand gegangen oder abgegeben, haben Umbrüche gehabt in der Mannschaft. Und ich meine, von außen betrachtet, der Flick macht es dort ganz gut. Ja,
ja, und da habe ich nämlich auch den Eindruck.
Und ich kenne ihn jetzt persönlich nicht, aber er ist offensichtlich jemand, der gut mit so einer jungen Mannschaft umgehen kann und sie auch motivieren kann. Und man darf ja nicht vergessen, er ist ja derjenige, der hier den, wie heißt das, Setúbal gewonnen hat.
Ja.
Also der kann gewinnen.
Er hat ein, zwei Schalen heimgebracht.
Ja,
hier in München,
also,
ja.
Der kann alles gewinnen. Ja, also er hat sich schon mal unter Beweis gestellt. Und ja, also Barcelona Champions League Endspiel wäre schon mal eine gute Mannschaft, ja. Vielleicht schaffen sie es auch, ihr Camp Nou bis dahin fertigzustellen. Ich weiß nicht, wie weit sie da sind.
Keine Ahnung.
Ja, aber das wäre natürlich, wobei die spielen ja Champions League Finale immer woanders.
Ja.
Ja, aber würde mich schon freuen und würde mich auch dahingehend freuen, weil wir einen deutschen Trainer dort haben, ja.
Mhm, das stimmt.
Also.
Stefan, das hat ziemlich viel Spaß gemacht. Vielen Dank für deinen Besuch.
Vielen herzlichen Dank, dass ich da sein durfte und hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und
Ja, Freunde, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen übers Fußballgewerbe im Hintergrund. Mal schauen, jetzt kommt natürlich die ultimative sportliche Herausforderung. Ihr dürft natürlich mal unten uns hier korrigieren, wer dieses Jahr Deutscher Meister wird und wer im Champions-League-Finale stehen wird. Das will ich hier unten drunter lesen. Ansonsten packen wir natürlich zur Anleihe, die ist im Moment zeichenbar, das haben wir nämlich vorhin vergessen, bis 10. Dezember.
Bis
10. Dezember. In dieser Phase, da bringen wir unten alles rein. Den Link zur ganzen Beschreibung, Prospekt und so weiter und so fort, ist natürlich alles vorhanden. Wen es interessiert, einen 8%er mit Fußball zu holen und eben nicht in Fußballaktien zu investieren. Wie gesagt, keine Empfehlung, aber der soll sich da mal Inspiration holen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Dir nochmal vielen Dank für den Besuch.
Vielen Dank, dass ihr
hier seid. Und wir sehen uns alsbald wieder. Bis dahin. Ciao.